herzliches Moin und willkommen in meinem Podcast Abstarten. Du hast eingeschaltet, um hier Menschen und das wunderschöne Dithmarschen vielleicht mal ganz neu kennenzulernen. Freue dich auf tolle Begegnungen, interessante Gespräche und möglichen Inspirationen für dein Leben. Komm mit mir mit auf eine Reise quer durch Schleswig-Holstein. Grüße von der Westküste und bis gleich.
Ein Museum ist dafür da, alles Unmoderne aufzubewahren, und zwar für die, die nach uns kommen. Alles andere wäre doch unsinnig. Was weggeschmissen wird, wird auch vergessen.
Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen und oben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Wer kennt es nicht, dieses wundervolle Gedicht zur Weihnachtszeit? Und die wenigsten wissen es, Theodor Storm ist der Verfasser dieses wundervollen Gedichts. Aber Theodor Storm ist hier an der Westküste uns ein Begriff, denn in Husum steht das Museum. Und wir sind aber in Dithmarschen. Und wo ich genau bin, ich bin in Marne. Und es gibt einen Künstler, Jens Rusch, der den Schimmelreiter wunderschön inszeniert hat. Jahrelang gibt es schon seine Bilder und ich habe ihn bei einem alten Hof als Bild gesehen an der Wand und dachte, diesen Mann muss ich kennenlernen. Unsere Begegnung war ganz spontan und unverhofft bei einem Treffen. Und nun sitze ich hier in Marne mit drei wundervollen Menschen am Tisch, unter anderem mit Jens Rusch und mit Ilse Reese und mit Bertram Menz. Ich freue mich, diese drei Menschen hier im Podcast zu begrüßen und erzähle euch, was es mit dem Schimmelreiter und dem nächsten Jahr 2025 auf sich hat. Herzlich willkommen, ihr drei.
Ja,
herzlich willkommen.
Jens, ich darf dich an meiner Seite als Ersten begrüßen. Du bist Künstler, Gestalter, Vorreiter und Ideengeber und du bist einfach nicht satt zu kriegen von Kunst und der Liebe zum Schimmelreiter. Erzähl, wie bist du eigentlich zum Schimmelreiter gekommen und wie ist die Geschichte dahinter?
Also das Thema, das hat mich schon während meiner Schulzeit gepackt. Und mich haben besonders einige Szenen inszeniert, die im Wesentlichen in der Besprechung, in der Analyse später immer wieder gefehlt haben. Das waren die Visionen des jungen Hauke Hain, der am Deich spazieren geht und in der Meeresbrandung alles Mögliche findet, was dort angeschwemmt wird und von fernen Katastrophen kündet. Und das regt alles seine Fantasie an. Auch Tierkadaver und damals auch noch Wasserleichen zu der Zeit. Das hat also Storm auch beschrieben. Aber immer, Storm hat sehr viel zwischen den Zeilen eingeflochten und immer nur angedeutet und den Leser mit der Interpretation alleine gelassen. Da gibt es wissenschaftliche Analysen darüber. Das war literarisch ein genialer Zug und auch eines der Erfolgskonzepte vom Schimmelreiter. Und mich hat es eben genau auf diese Weise auch gepackt und nie losgelassen.
Ich muss sagen, ich durfte ja schon die Bilder anschauen, die du dazu erarbeitet hast. Und genau das setzt du ja auch in Szene, eben das, was da alles durch die Meeresbrandung angeschwemmt worden ist, in einer sehr makabren Art und Weise und sehr klar und sehr offensichtlich. Woher nimmst du diese Wahrhaftigkeit, die Bilder so in Szene zu setzen? Dazu muss man sagen, es sind quasi Skelette in Szene gesetzt worden von Tieren, von Menschen und auch Dialoge, quasi fast, die man sprechen hört in den einzelnen Komponenten der Bilder. Wie bist du zu dieser, wie soll man sagen, doch modernen Klarheit gekommen, Theodor Storm da so ja zu inszenieren und vor allem Hauke Hain?
Das kommt, weil ich mich auch sehr stark mit nordischer Mythologie beschäftigt habe und vor allen Dingen auch mit heidnischem Brauchtum, wie es hier uns im hohen Norden durchaus zu der Zeit, in der der Schimmelreiter spielt, durchaus noch sehr relevant war. Dafür gibt es sehr, sehr viele Beispiele im Schimmelreiter. Die Menschen, die in Tieren, es ist nicht nur der Kater, es ist das Teufelspferd. Es sind sehr, sehr viele Szenen, die auf einen heidnischen Hintergrund hinweisen. Das kommt für mich natürlich in meinem Kopf und in meiner bildhaften Vorstellung alles zusammen. Das ist der Schimmelreiter, ist für mich eine Projektionsfläche, die dieser Hauke Hain sein Leben lang mit sich herumträgt und deshalb auch von seinen Zeitgenossen nicht immer verstanden wird oder schlecht verstanden oder sogar fehlinterpretiert wird. Ein Unglück über ganz Nordfriesland heißt es an einer Stelle. Und wen macht man verantwortlich? Den Teufelsreiter. Teufelsreiter ist übrigens auch ein Begriff, der hier im Manifest verankert ist, weil einer meiner Darsteller ist der Olympiateilnehmer Tjark Nagel und den nannte man in der Presse immer den Teufelsreiter aus Mane. Da passt das wieder. Und es ist ja nicht von Nachteil, wenn man hier in Süderdithmarschen lebt und ein nordfriesisches Thema bearbeitet. Man hat hier sehr viele Teilkomponenten, die Sturm auch gefallen hätten.
Und du hast ja gesagt, das entspringt deinem Geiste, aber die Menschen und das Getier, was auf deinen Bildern zu sehen ist, das hat und ist leibhaftig, denn du hast mir erzählt, und hier ist es gerade auch erwähnt worden, dank einer großen Reiterdynastie gibt es viele, die Modell gestanden haben, nicht wahr?
Ja, einer meiner Lehrer und Tutoren war Norman Rockwell. Norman Rockwell ist nicht jedem bekannt, aber er spielt in Amerika laut Barack Obama die Rolle des Chronisten. Der hat immer Modelle aus der eigenen Nachbarschaft rekrutiert. Und mir hat er mal geschrieben, such dir Modelle aus, die du heute genauso wieder auf, ins Atelier rufen kannst wie morgen, die für dich verfügbar sind. Ne? Also hol dir keine professionellen Schauspieler oder sonst irgendwas. Nimm Nachbarn, nimm Freunde, nimm Leute aus dieser Region. Die spiegeln ja auch die Physiognomie wieder, das passt ja. Und genauso habe ich das auch gemacht. Also die meisten meiner Darsteller stammen aus meinem Freundeskreis und hier eben aus Mahne. Sogar das Pferd war aus Mahne. Ja.
Und das will was heißen. Wie gesagt, neben Jens Rusch ist auch Bertram Menz am Start. Und Bertram hat sich hier ganz bescheiden mit an den Tisch gesetzt und fing dann gleich an zu erzählen. Und er sagte, ja, also er sei nur das Mädchen für alles. Und Jens sagte dann gleich, nein, nein, das ist mein Mann im Hintergrund, der im Endeffekt mit alles organisiert. Er ist Restaurator und er ist Ausstellungsvorbereiter und einfach an Jens Seite. Und jetzt frage ich dich, Bertram, wie bist du denn zu diesem Job an Jens Seite gekommen?
Das ist ganz einfach. Es ging um die Vorbereitung der Ausstellung zu Faust, Faust 1 und 2. Und ich hatte hier am Tisch gesessen und mich mit einem Bild beschäftigt, es gereinigt und wieder auf einen ordentlichen Stand gebracht. Und dann kam Jens durch die Tür und hat mir auf die Schulter geklopft, du bist einer meiner Brüder, denn du beschäftigst dich ja mit den Dingen hier offenbar ganz intensiv. Daraus ist eine Freundschaft entstanden, aus der ordentliche Arbeit resultierte. Ich habe die Ausstellung ein wenig kuratiert, das heißt also alle Bilder sauber gehängt und die hingen wirklich in den Rahmen wie eine Eins. Vorher waren wir mit 5 unterschiedlichen Rahmen konfrontiert, die wir trotzdem alle an die Wand bekommen haben. Ja, dann gab es einen kleinen Schrein. Das war das Highlight für Jens. Dort wurde sein Werkzeug für die Radierungen ausgestellt. Er ist ja kein Kaltnadelradierer. Er macht das ja mit in mehreren Schichten mit dem entsprechenden Werkzeug. Immer wieder zwischendurch eine Lage Asphaltlack auftragen und entsprechend die Konturen ausarbeiten. Das ist eine sehr müßige Arbeit und das haben wir hier ein bisschen aufgezeigt, dass der Zuschauer denn auch gesehen hat, da ist was dahinter. Es ist nicht nur ein Bild, das so an der Wand hängt. Ja, und jetzt wird es natürlich so sein, Jens traut mir da sehr viel zu und hat mich an die Familie Nagel vermittelt. Denn es kam die Anfrage an Jens, ob er ein Bild restaurieren könnte in einer enormen Größe. Ich schätze, es sind etwa 6 Quadratmeter.
2,50 Meter mal 2 Meter. Ja. 2,50 Meter mal 2 Meter.
Ungefähr, ja. So, das war meine Schätzung. Und das ist natürlich ein ganzes Stückchen Arbeit. Das Ding muss gereinigt werden. Es muss vor allen Dingen geflickt werden.
Das hängt in einer Reithalle und ist natürlich entsprechend beschmutzt. Ja. Es sind Risse da drin, ja. Es sind Löcher da drin. Das wird aber repariert.
Das kriegen wir alles wieder hin.
Jetzt einmal für mich. Ist das ein Bild, was du, das hast du gemalt? Ja. Wie jung ist dieses Bild?
22 Jahre.
22 Jahre.
Wie schön, dass Bertram direkt weiß und jetzt zum Himmel guckt. Wie
auch mein Souffleur.
Ja. Ihr macht das hervorragend, ihr beide. Aber jetzt habe ich die beiden Männer schon am Tisch vorgestellt, aber mit am Tisch sitzt auch Ilse Rehse.
Und Ilse, die wichtigste Person.
Die wichtigste Person, wie die beiden Männer hier sagen. Ilse, sag mal, wo befinden wir uns eigentlich gerade? Wo hat Herr Rusch mich hin eingeladen?
Ins Heimatmuseum Mahner Skat Club von 1873. Wir haben also den Skat Club gerade 150 Jahre gefeiert mit einer Ausstellung. Aber diese ganze Geschichte, Faust wurde ja schon erwähnt, hat ganz harmlos angefangen, also für mich harmlos angefangen. Eine Frau rief mich an, Frau Kleen war das damals, und sagte mir, ja, ich habe hier Bilder von Jens Rusch und das ist ein Faust und das sind mehrere Kartons und also meine Tochter will das nicht. Und dazu kam, dass sie dann auch erwähnte, das Landesmuseum will sie auch nicht. Dann müsste ich nämlich neue Passepartouts kaufen. Das war ein bisschen schlecht gelagert. Ich habe dann ohne groß zu überlegen gesagt, also wir nehmen sie auf jeden Fall. Und ja, aber die müssen abgeholt werden. Ja, ist kein Problem, das kriegen wir auch zurecht. Und ich habe gedacht, na ja, gut, guck mal, wie das aussieht. Jens Rusch ist insofern bei mir im Haushalt, vertreten mit mehreren Radierungen, schon seit Jahren. Und bei meiner Tochter auch. Also insofern, ich kannte Jens Rusch und seine Arbeit. Also da gab es überhaupt keine zwei Meinungen, ich wollte die Bilder. Und dann haben wir sie geholt, wir haben sie ausgepackt und sie waren wirklich schlecht gelagert. Ich habe sie also erstmal wirklich einzeln hier im Museum verteilt und getrocknet. Das war so die erste Aufgabe. Die Passepartouts waren ja auch ein wenig beschädigt. Aber die Bilder sowas von klasse. Also dass ich da gedacht habe, gut, da machen wir. Wir machen eine Ausstellung. Zum Teil, wie gesagt, ich sprach dann also mit Herrn Eismann darüber. Ach, sagte, das ist also dann der Zeit geschuldet und das lasst man, da brauchen wir keine neuen Passepartouts, das hängen wir so auf, ist einfach aus der Zeit und gut. Ja, dann brauchen wir ja noch jemand, der uns ein bisschen was zu dem Ganzen erzählt. Faust ist ja nicht einfach. Und als ich die Bilder sah, habe ich gedacht, naja, ob das bei den Mahnern ankommt. Aber ich habe es gewollt. Ich wollte einfach, weil sie von Jens Rusch sind, wollte ich die Ausstellung machen. Also habe ich dann mal bei Jens angerufen und habe mal ganz vorsichtig gefragt, ob er denn, naja, und dann geriet das Ganze, wie das immer so ist, stoß mal was an und dann kommt eine Kettenreaktion. Und da wir ja einen Förderverein haben und ich überhaupt nicht weisungsberechtigt bin, und eigentlich auch gar nicht konnte, aber den Bertram ja schon kannte. Da sagte er, da machen wir eine Ausstellung. So, und dann habe ich das also vorgetragen beim Förderverein Und die haben gesagt, na ja, und gut, aber es kostet ja auch nichts. Und wenn Rusch dann will, ja, dann machen wir das so. Dann ging es aber darum, dass wir ja bei den Rahmen von jedem Dorf einen Hund haben. Ne? Und diese Bilder da nun unterzubringen. Aber Jens Rusch sagte, ich habe den Schimmelreiter komplett in Rahmen und die könnte geliehen kriegen. Gut, das war ja schon was, Arbeit weniger. Aber dann hat natürlich dem Bertram die Aufhängung nicht gefallen. Mit Draht und Bindfaden hinten dran, also das musste einheitlich werden. Also hat er gesessen, Bohrungen in die Rahmen zu machen, Haken zu biegen, damit das alles einheitlich wurde. Mit Jens haben wir dann gesprochen, wie dann 40 Bilder aufgehängt werden sollten. Also von der Hängung, wie gesagt, bei uns wird gehängt, wie es eben passt. Oh, muss ein bisschen gut aussehen. Aber hier haben wir dann im vorderen Raum, hier wo wir sitzen, haben wir 20 Bilder Faust gehabt. Super. Gehängt von Bertram nach dem Buch. Das Buch haben wir erstanden für 5 € im Internet, damit wir einen Anhaltspunkt hatten. Also wie gesagt, ich naiv genug zu sagen, also wir machen. Ich hätte das also auch nach der jeweiligen Mappe, also diese Kartons waren ja immer jahrgangsmäßig und ich hätte die jahrgangsmäßig aufgehängt. Nein, so sollte das nicht sein. Es sollte nach dem Buch passend sein. Damit hatten wir also dann eine Aufgabe, wo wir gesagt haben, okay, ich habe gedacht, lass die Männer machen. Lass die Männer machen. Das große, also wirklich das große Ereignis. Wir wollten aufhängen und wir wurden nicht fertig, weil der Förderverein eine andere Veranstaltung hatte, die auch angeblich nicht verlegt werden konnte. Und nachdem das dann abends, ich hatte am nächsten Tag in Hamburg eine Veranstaltung, ich musste abends nach Hamburg fahren und wir waren nicht fertig. Und am nächsten Tag in Hamburg kriegte ich einen Erstickungsanfall und landete im Krankenhaus, sodass ich also auch nicht rechtzeitig zurück sein konnte. Und Bertram hat gemacht. Ich wurde aus dem Krankenhaus entlassen, am Sonnabend, am Freitagabend. Ich bin Sonnabendmittag um 12 Uhr in Mahne angekommen und war um 2 Uhr hier und war zur Eröffnung dabei. Es war sowas von picobello. Wir hatten das Haus voller Besucher. Und dann fiel nachher, nachdem wir das so hatten, von Jens das Wort Schimmelreiter. Und damit habe ich gedacht, und dann wird alles viel einfacher, dass die Besucher kennen den Schimmelreiter. Und das wird was ganz anderes werden als der Faust. Also Faust hat immer was damit zu tun. Man kennt es aus der Schule und man hat das lesen müssen, mehr oder weniger. Und die meisten wissen gar nicht mehr, was drin steht. Und wie gesagt, so hat das Ganze angefangen. War ein Riesenerfolg, der Faust. Und ich muss sagen, ich bin nach wie vor von den Bildern begeistert. Wir haben sie wunderbar weggepackt mit allem, was an Werbung dazugehört. Also jede Rolle, jeder Schriftzug draußen von der Wand. Wer in 15 oder 20 Jahren mal wieder das Ganze auspackt, findet also etwas so komplett, was sie draus machen, weiß ich nicht. Aber ein Museum ist dafür da, alles Unmoderne aufzubewahren, und zwar für die, die nach uns kommen. Alles andere wäre doch unsinnig. Was weggeschmissen wird, wird auch vergessen. Das sind ganz normale Dinge gewesen für die Menschen, die gerade da gelebt haben. Und wenn man später eventuell mal über irgendetwas liest, da kann man sich das aber nicht mehr vorstellen, was das wirklich gewesen ist. Also wir haben die Aufgabe als Museum, aufzubewahren für die, die nach uns kommen.
Und Jens hat die Aufgabe, das, was in einem Museum aufbewahrt wird, so in Szene zu setzen, dass es von der Moderne geküsst wird und für uns wieder greifbar wird.
Das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön.
Sehr gerne. Jetzt steht ein neues Projekt in den Startlöchern. Ja. Hier für dieses Etablissement, nämlich der Schimmelreiter. Ich gehe einmal kurz zu Jens rüber und sag: Jens, sag mal, wie viele Bilder hast du denn für den Schimmelreiter so am Start, auf den Ilse sich freuen darf und Bertram?
Das ist eine schwere Frage. Den gibt's ja nun schon einige Jahrzehnte und sind ja auch mal, wir leben ja davon, dass wir Bilder verkaufen, da sind ja auch nicht mehr alle da. Das heißt also, einen Gesamtüberblick muss ich mir erst noch verschaffen. Ich weiß aber, dass die Radierungen relativ komplett sind, auch eine ganze Reihe der Ölgemälde sind komplett. Und dann kommen noch die Vignetten dazu, die kleinen Federzeichnungen, die muss ich aber erst noch mal suchen, ich weiß ja nicht, wo die geblieben sind. Ja, das ist bei mir im Lager ein bisschen labyrinthisch, weil ich eben eigentlich ein fleißiger Mensch bin. Und da hat sich im Laufe der Jahre ziemlich viel angesammelt. Aber ich schätze, dass wir das Museum gut füllen können hier.
Du hast gerade etwas ganz Besonderes angesprochen und das hat auch schon Bertram angesprochen. Du bist ein Künstler, der facettenreich ist, der eigentlich nicht nur mit einem Farbkomplex arbeitet, sondern mit so vielen Variationen der Kunst. Erzähl doch einmal kurz, angefangen von Radierung bis über Ölgemälde, was so dein Liebstes ist und wie du darauf gekommen bist, mit so vielen verschiedenen Komponenten zu arbeiten.
Also ich hätte vor einigen Jahren, wenn man mich nach meinem Beruf gefragt hätte, ohne zu zögern, gesagt, ich bin Radierer. Und ich habe auch 30 Jahre meines Lebens ausschließlich radiert. Und habe da eigentlich, ich war gewarnt worden von meinem Lehrer, von Professor Eberhard Schlotter. Ich habe ja in Spanien studiert als Meisterschüler. Ich war gewarnt worden, du reitest ein sterbendes Pferd. Eine Technik, die in wenigen Jahren niemand mehr wirklich kennt. Und ich habe auch leider miterleben müssen, dass ich bin mal Gastprofessor gewesen an der Miguel Hernández Universität, dass dort die Radierpressen in den Keller geschleppt wurden, wie in anderen Hochschulen auch. Und da sind heute Computerräume eingerichtet worden. Radierung interessiert eigentlich keinen Menschen mehr. Und leider ist es so, dass der Markt sich auch entsprechend verhält. Man kann da auch nicht mehr von leben. Ölmalerei habe ich eigentlich nie gelernt, ausbildungstechnisch nicht. Aber wie gesagt, ich hatte einen guten Tutor, Norman Rockwell. Und mein Lehrer, Professor Eberhard Schlotter, hatte immer seine Ateliertür geöffnet. Wir durften als Studenten ihm über die Schulter schauen, aber wir mussten den Mund halten. Und wenn wir das nicht taten, dann wurden wir rausgeworfen. Und ich habe hier als Norddeutscher eine gewisse Freibeutermentalität. Die habe ich gepflegt und kultiviert und habe gesagt, ich klaue mir Wissen. Und ich habe das so tief abgespeichert wie nichts anderes. Und das wurde mir natürlich jetzt zum Vorteil, als das mit den Radierungen so langsam auslief. Da habe ich mich besonnen und bin angefangen, Ölmalerei zu betreiben. Und siehe da, ich habe das alles behalten, was ich gelernt habe, und ich kann das. Und jetzt kommt noch hinzu, und das werden wir möglicherweise in dieser Ausstellung auch mit berücksichtigen, künstliche Intelligenz. Ich habe auf meiner Website eine Seite eingerichtet, die heißt Schimmelreiter Reloaded, weil wir sind so aktuell mit diesem Thema, wie man nur aktuell sein kann. Klimawandel, Klimakatastrophe würde ich es lieber nennen, Anstieg der Meeresspiegel, und da sind wir im Thema. Deicherhöhung, und genau das war das Thema vom Schimmelreiter. Also wenn Theodor Storm diese klimatologischen Aspekte so gesehen hätte, wie wir sie heute kennen, den wissenschaftlichen Hintergrund, dann wäre der Hauke Hain ein richtiger Held gewesen. Und genau das möchte ich in dieser Ausstellung thematisieren, wie aktuell dieses verdammte Thema ist.
Jens, Weißt du, ich habe in der 7. Klasse damals Theodor Storm, Schimmelreiter im Ruhrpott gelesen und war damals schon auch von diesem Mann und von dieser Beharrlichkeit und von dieser Hardliner-Mentalität und dieses sich nicht unterkriegen lassen, was andere über einen denken und sein Ding machen. Und dieser tragische Tod seiner und dann eben, wie er dann über die Deiche ritt und wie alle dann schauen auf die Deiche, das hat mich damals sehr berührt. Und wenn ich die Bilder sehe, denke ich mir, genau wie du es gerade sagst, dass das ein so brandaktuelles Thema ist, das jetzt auch seinen Anklang findet. Denn ihr habt, was gerade gesagt wird, eben eine Ausstellung vor. Und wann soll die stattfinden?
Im April kommenden Jahres.
Wir haben schon mal den Kalender gefragt. Naja, das mussten wir ja. Und zwar haben wir festgestellt, dass ja Ostern mittendrin ist. Und in der Woche nach Ostern, das wäre ein guter Zeitpunkt.
Dein Geburtstag, der Samstag, genau. Das ist das Entscheidende.
Ich werde nächstes Jahr 75.
Also insofern, das passt ja. Das war, als ich das sah, habe ich den Bertram erst mal gefragt. Ich sage, hast du berücksichtigt, wir haben ja im April Ostern und dann können wir nicht die Karwoche nehmen. Brauchen wir ja auch nicht. Wir nehmen die Woche danach. Wunderbar. Und das passt allerbest. Ja, was das Besondere wird, weil wir ja gelernt haben, beim Faust haben wir natürlich den alten Film gezeigt, nach 14 Tagen. Und wir hatten den Faust im Blatt als Lesung, ne? Jens und Heiko Kroll. Und insofern, auch das war ein Erfolg. Also insofern werden wir das genau so machen, jetzt beim Schimmelreiter. Den Film da mit rein und eine Lesung. Ja, es wird also dann Zusatzprogramm zur Ausstellung geben.
Resümee, wir geben alles.
Ja.
Und ich sag euch, die Herrschaften haben heute schon die erste Probelesung gehabt. Und ist die denn auch auf Platt oder ist die schon so, dass Menschen wie ich es auch verstehen können?
Also dieses versteht man sehr, sehr gut. Also es wird gut angekündigt und man kann den roten Faden sehen. Ich würde meinen, das wird also eine gute Veranstaltung am Sonnabend. Freue ich mich schon drauf.
Also es soll Lesungen geben, es soll eine Filmvorstellung geben, es gibt Jens Rusch großartige Bilder und ein kleiner Star ist quasi auch mit am Start. Bertram himself wird leibhaftig restaurieren dieses 22-Jahr-Bild aus der Reithalle in überdimensionaler Größe. Sag mal, Bertram, was ist das denn überhaupt, dieses 22-jährige Schätzchen? Ist das eine Radierung? Was ist das? Ist das ein...
Das ist ein Ölbild, ein altes Öl, alt in Anführungsstrichen, aber von Jens gemalt, ein wunderschönes Pferd und der stolze
Schimmel,
Reiter.
Schimmel.
Jawohl, das ist Cliff. Das war das Pferd von Tjerk Nagel, das er auch bei der Olympiade hatte. Und da kommt also auch eine Bezeichnung Teufelsreiter her.
Also, ihr Lieben, wer jetzt Lust hat, Theodor Storm leibhaftig und gefühlt mit dem Wind der Deiche mitzuerleben, in Wort, in Schrift und für seine Augen neu aufbereitet, der kommt in den Osterferien beziehungsweise nach Ostern die Woche. Und ich weiß relativ sicher, dass eben es da Ferien sind. Also das ist nicht eben für Oldie but Goldie Generation. Es ist für alle, denn das Thema ist so brandaktuell, wie es noch nie je zuvor zur damaligen Zeit gewesen ist.
Ja, das stimmt. Und diese kleine Aufgabe, die nehmen wir also zusätzlich in Kauf. Wir werden also über diese klimatologischen Veränderungen und die Gefahr des Meerwasseranstieges, Deicherhöhung, all diese Dinge werden wir auch während dieser Ausstellung hinreichend informieren, darauf hinweisen.
Somit ist es quasi nicht nur Kunst, sondern aktuell politische Lage und ein Thema, was jeden von uns angeht, hier in Dithmarschen, in Nordfriesland und uns Menschen an der Westküste. Aber jetzt mal Butter bei der Fische. Wie kriege ich Tickets für die Ausstellung und wie kann ich dabei sein, wenn es losgeht?
Also der Eintritt fürs Museum sind 2 Euro. Das kostet also nicht extra. Und es ist natürlich so, wir werden uns wieder das Buch des Schimmelreiters, und zwar mit den Illustrationen, hinlegen. Und jeder, der mag, kann mit uns, also ich bin hier ja nur einmal in der Woche, aber meine Kolleginnen haben das dann auch. Und man kann dann die Ausstellung angucken und sich vor allen Dingen am Text auch gleich zu den Bildern informieren. Das kommt immer darauf an, wie viel möchte der Besucher wissen. Und das gibt immer eine Unterhaltung. Das haben wir beim Faust gehabt, das haben wir so gemacht. Hat wunderbar geklappt, man hat sich bedankt, dass man zusätzlich diese Information aus dem Buch hatte. Also das geht schon gut.
Wir werden noch viel mehr machen, und zwar in Bezug auf Merchandise. Wir werden natürlich das Museum hier unterstützen. Und ich habe von einer ganzen Reihe der besten Schimmelreitermotive, habe ich Kunstrosche. Die werden wir hier zu einem günstigen Preis anbieten, und davon geht ein großer Teil hier an das Museum.
Dann. Wunderbar, vielen Dank. Dankeschön, ja.
Und T-Shirts werden produziert dazu mit den schönsten Schimmelreitermotiven, und auch davon jeden Teil an dieses Museum, aber auch an unsere Krebsorganisation. Ja. Daran denken wir auch immer. Wir haben vor einigen Wochen den Verein gegründet, Netzwerk Patientenkompetenz, in Zusammenarbeit mit den Westküstenkliniken Heide zu Hohenbrunsbüttel. Das ist also jetzt ein eingetragener Verein. Und den werden wir auch hier auf dem Nebengleis mit vorstellen, und auch ein Teil des Erlöses wird an dieses Netzwerk gehen. Denn wir werden die Watt-Olympiade nicht mehr haben im kommenden Jahr. Und das war unsere Geldmaschine, mit der wir das Krebsberatungszentrum in Brunsbüttel finanziert haben, Krebsberatungszentrum Westküste. Und unsere jährlichen Spenden an die Krebsgesellschaft Schleswig-Holstein, dazu brauchen wir ein Äquivalent. Und das bauen wir jetzt auf, zusammen mit dem Wacken Open Air.
Das heißt, wir sind nicht nur daran interessiert, das Thema unserer Geschichte nahezubringen, sondern auch für die Generationen, die jetzt hier sind, mit ihren diversen Hindernissen, die ihnen das Leben stellt, zu unterstützen und an der Seite zu sein und ihnen einen gewissen Rahmen zu geben, wie es quasi 2.0 weitergeht.
Auf jeden Fall.
Im Übrigen ist es so, dass Bertram diese Reinigung des großen Bildes ja hier im Mahne, im Museum macht. Ja. Also zu der Zeit darf man ihm auch zugucken. Und das wird ja, wir haben die Karwoche, und in der Woche vor,
schon
oder
lange,
noch früher,
schon lange
dann
vorher,
wird es in die Presse kommen.
Ja.
Ne?
Wir müssen ja ein bisschen was tun. Das ist ja nicht in 5 Stunden erledigt. Ja. Da ist ein bisschen mehr Arbeit dran. Und wenn man sieht, was hinterher rauskommen soll, muss man sich auch Mühe geben. Also ich kann nicht sagen, ich fusch das jetzt mal gerade hin. Das funktioniert nicht. Ich bin das aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit gewohnt. Wenn etwas gemacht wird, dann muss es akribisch gemacht werden. Als Maschinenbauingenieur hat man da ganz andere Vorstellungen über Präzision.
Also im März in etwa, würde ich meinen. Ne?
Spätestens,
also im Winter.
Wirklich erwähnenswert ist dabei noch unsere Kooperation mit dem Landesmuseum in Meldorf. Ich habe 2 neue Ölgemälde jetzt gemacht. Die sind gerade fertig geworden, über diese schon erwähnten Visionen des Hauke Hain. Des jungen Hauke Hain, ich muss das nochmal kurz erwähnen, weil die liegen mir besonders am Herzen. Es geht ja auch um Opfer, um Tieropfer und Menschenopfer. Man kennt diese Szene, wo der Hund in den Deich geworfen wird, der lebendige Hund, und einer der Arbeiter sagt, ein Kind wäre besser noch. Und man hat ja durchaus auch solche Skelette gefunden. Das ist eine Geschichte, das ist einmal dieses Tieropfer. Und aus dem Tieropfer wird am Ende ein Menschenopfer. Der Hauke Hain opfert sich selber. Herrgott, nimm mich, verschon die anderen und stürzt sich in die Fluten. Das ist also zutiefst heidnisch. Und ich habe diese beiden Szenen seiner Vision Einmal der junge Haucherheim, der eben das, was ich schon erwähnte, aus dem Strandhut erließ, eben die fernen Katastrophen, aus der er sich sein Bild baut. Und am Ende hat er seine Tochter, die
Wiebke.
Die Wienche, die kleine Wienche auf dem Arm, und das ist, die heißt bei Storm das blöde Kind. Und die hat das Down-Syndrom, so wird das dort geschildert und in einigen Analysen. Das war für mich ein Problem, weil meine kleine Darstellerin, die kleine Wienchen mit den Puppenwagen, die wurde irgendwann erwachsen, las dann auch begierig den Sturm und sagte dann, du Mama, das Blödchen, ich bin doch gar nicht blöd. Die hatte das dann gemerkt, dass sie dafür diese Rolle herhalten musste. Da hatten wir Erklärungsbedarf. Der Haucherhain nimmt also ausgerechnet dieses blöde Kind, dieses behinderte Kind auf den Arm und zeigt ihr seine eigenen Visionen. Und sie ist bemerkenswerterweise die Einzige in seinem gesamten Umfeld, die ihn versteht, die diese Visionen auch hat. Denn sie sagt, das Meer spricht zu mir. Und er sagt, ja Kind, das alles ist lebig, so wie wir. Und über diese beiden Szenen habe ich zwei sehr große Ölbilder. Das sind 1,10 Meter mal 1,50 Meter. Die habe ich jetzt in den vergangenen Monaten fertiggestellt. Und zwei meiner Freunde, der Sänger Norman Keil und der Schauspieler Aurel Mantai, haben mir Modell gestanden dafür. Und ich habe das voll mit diesen Visionen, die du vorhin erwähnt hattest, diese ganzen Meerestiere, diese mythischen Kreaturen, die habe ich mit künstlicher Intelligenz entwickelt, mit Deep Dream, und habe mir meine eigenen Visionen dann auf die Leinwand gebracht und habe zwei große Ölbilder dazu gemalt, die also jetzt brandaktuell sind. Und die werden dankenswerterweise in Meldorf im Landesmuseum ausgestellt als Teaser für diese Ausstellung, um hierauf aufmerksam zu machen. Das ist eine bemerkenswerte Kooperation mit dem Landesmuseum, wie wir uns sowieso bemüht haben, auch bei Faust bereits, eine Brücke zu bauen im Manasjat-Club-Museum und Landesmuseum in Meldorf.
Also Dithmarschen wächst bei so einem brisanten Thema und auch bei so einem wichtigen Thema zusammen. Orte machen nicht mehr nur ihr eigenes Ding, sondern wir reichen uns die Hände und wollen gemeinschaftlich aufmerksam machen auf ein wichtiges Thema, nicht nur für die Kunst, sondern auch die aktuelle Situation hier bei uns auch an den Deichen. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses wundervolle Interview und sage Dank für die Zeit, und ich freue mich auf die gemeinsamen Projekte und das nächste Jahr 2025, und ich werde vorbeiluschern, wenn es heißt, Bertram, mach mal das große Bild wieder stark.
Prima, danke.
Vielen Dank, ihr Lieben.
Ja, sehr schön.